Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerbruch. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Moin zu Lebensacker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute am Scoop ganz spät Sonntagabend, aber ich bin ja schon unterwegs und arbeitstechnisch die nächsten Tage erstmal ein bisschen verhindert. Deswegen nehmen wir das Ganze hier auf. Extra schöner Vorhang für euch. Und wir haben natürlich den Scoop dabei. Scoop, was für eine Quote bei allen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, bei allen Punkten, die wir geholt haben, warst du mit dabei. Das heißt 100% Erfolgsquote in der Bundesliga. DFB-Pokal klammern wir mal aus. Hier, das ist sozusagen deine dunkle Seite diese Saison. Aber da kommt ja auch kein Spiel mehr. Und muss sagen, Gott sei Dank. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, dann kommst du aus der Stadionsicht. Ersten 20, 25 Minuten war natürlich cool. Da zu einem natürlich die superschnelle Führung. Auch wenn es sozusagen die Hackenvorlage etwas glücklich war, aber super gemacht von Bangula, hatten da natürlich auch noch weitere Chancen, Koulibaly, Yuki auch noch mit Möglichkeiten und dann haben wir irgendwie so ein bisschen den St. Pauli, hatte zwar einmal die Möglichkeit, die Hain nochmal richtig gut wegmacht, da auch noch eine Frage, wie der gefallen hat, ist glaube ich aus Stadionsicht immer super interessant und um dann dich wieder ins Spiel zu bringen, vor allen Dingen, der St. Pauli wurde dann irgendwie ab der 20., 30. Minute eigentlich immer so ein bisschen präsenter, ohne wirklich final richtig gefährlich zu werden. Und hinten heraus haben wir natürlich übelste Torchancen noch vergeben. Vor allen Dingen Čović, der war das überhaupt 11 Meter? Also ich glaube, es waren 7 Meter und der tut ihn nicht rein. Boniface zumindest eine recht gute Position zum Abschluss. Ja, Eindruck aus dem Stadion. Erzähl mal.
Ja, moin lieber Sepp, morgen lieber User. Erstmal durch eine überragende Bilanz für mich. Wie gesagt, Pokal hast du gerade selber gesagt, war ich in Bielefeld dabei, sind wir 1-0 ausgeschieden, aber auch in der 92. Minute, also ganz spät. Ja, dann war ich Bundesliga beim grandiosen 3-3 gegen Leverkusen, beim grandiosen 4-0 in München-Gladbach und jetzt beim 1-0 gegen St. Pauli. Also die 7 Punkte, die Werder auf der Habenseite hast, du hast es gerade gesagt, war ich überall live im Stadion. Also vielleicht sollte ich mal Werder anrufen und sagen, pass mal auf, wenn ihr nach Europa wollt, ruft den Scoop an oder schenkt den Karten, dann ist der Scoop immer dabei. Auf jeden Fall, ja, so super Bilanz. Ne? Und man muss ja auch sagen, Sepp, was meine Bilanz noch total verschönert und meine Bilanz noch richtig interessant macht, 2 Spiele davon zu 0. Ne? Ich habe sogar 2 Spiele ohne Gegentor gesehen. Das 4-0 in Gladbach und das 1-0 gegen St. Pauli. Und das ist ja echt schon selten bei unserer schwachen Abwehr, dass wir keine Gegentore kriegen. Und da war ich 2-mal dabei. Also schöne Grüße an Clemens Fritz und wie sie alle heißen, der heute im Doppelpass war. Was muss ich mir im Nachhinein noch irgendwie angucken? Da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Deshalb kann ich da gar keine Stellung zu nehmen. Was werde ich mir im Nachhinein noch angucken? So, jetzt führe ich mal ein bisschen Monolog vom Stadionerlebnis. Auf jeden Fall. Also, Punkt 1, mein Matchplan oder unser Matchplan, wie im Podcast besprochen, früher Führung. Also ich das Tor fiel und sage, geil, das ist doch genau das, was wir haben wollten. Ich war total begeistert. Natürlich Glück gehabt, dass der Sand-Paulianer den Ball vorlegt und er den dann ins lange Eck schießt. Also das war schon gut. Dann hat der Yuki noch eine Chance gehabt, Koulibaly noch eine Chance gehabt. Also dann waren wir in der ersten Halbzeit gut im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da können wir auch die Führung ausbauen. Aber jetzt kommt das große Aber, Sepp. Zweite Halbzeit total schlecht. Ich hatte das Gefühl, wir sind gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Ja, wir haben gut verteidigt, ganz ehrlich, wir haben richtig gut verteidigt, mit Mann und Maus verteidigt, wir haben das richtig, richtig gut gemacht, auf jeden Fall, und dann haben wir super dagegen gehalten. St. Pauli war ja überlegen, aber die haben uns nicht die waren überlegen, aber sind aber nicht so drückend überlegen. Also die hatten, weiß nicht, gefühlt 90% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, aber irgendwie nicht immer die glasklare Chance, weißt du, was ich meine? Die kamen ja auch vor unser Tor, ja, aber nie so die supergeile Chance gehabt.
Genau, die haben dann, so muss ich, gespielt, weißt du, bis zum 16er sozusagen gut, wie du sagst, überlegen, ne? mit gefühlten 90% Ballbesitz, aber im Endeffekt überhaupt keine richtige Torchance. Genau. Wir hatten ja einmal den Schuss noch, wo der Hain sich dann so ein bisschen verletzt hat an der Schulter, aber das war auch die einzige vermeintliche Torchance, die sie noch hatten. Also, wie du gesagt hast, abwehrtechnisch dann vor allen Dingen, gab es eigentlich nur die Aktion nach, weiß ich nicht, 8 Minuten da, wo der alleine durch ist, ein bisschen seitlich vom Tor. Ein macht das wieder gut, verkürzt er den Winkel. Das war es eigentlich. Der Schuss, ja. Der war ja sowieso dann nochmal 2 Meter daneben oder so.
Deshalb muss ich aber noch meinen persönlichen, meinen subjektiven Eindruck nach dem Spiel, muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, wieder mein Eindruck live im Stadion. Das Spiel wurde abgepfiffen und ich war sauer. Ich konnte mich gar nicht über die 3 Punkte freuen, weil ich sag dir nochmal, warum ich richtig sauer war. Weil du hast es gerade angesprochen. Die 2 Kontersituationen mit Kovic und mit Boniface, das müssen 2 nicht, es gibt nicht 1000%, ich weiß. Das sind 2000%ige Torchancen, die du beide machen musst. Und wenn du solche Chancen vergibst, deshalb, also so, als ich im Auto war, da war die Freude über den Sieg wieder da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber direkt nach dem Spiel, ich habe auch sofort mit einem Kumpel telefoniert, ich konnte mich nicht freuen, weil ich so verärgert war über diese vergebenen Torchancen, weil das wieder typisch Werder Bremen war. Und ich war mir eigentlich danach sicher, dass wir noch 1-1 spielen. Zum Glück ist das nicht passiert, dass wir das Gegentor nicht gekriegt haben. Aber selbst, also du hast es gesagt, Kovic, das war kein 7 Meter, das war ein 5 Meter. Das muss ein Tor sein. Der geht aus vom 16er Tor, schießt dann Torwart an. Und Boniface mit seiner Klasse, die tituliert wird, muss er das Ding auch machen. Er macht den Haken ja super. Er lässt die beiden Abwehrspieler schön ins Leere laufen und dann schiebt dann doch einfach ins lange Eck, schiebt ihn flach ins lange Eck. Warum macht er den hoch? Also verstehe ich nicht. Und da war ich erst nach dem Spiel komplett sauer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber nachher dann 3 Punkte. Jetzt, Sepp, Entschuldigung, weiterer Monolog, da ich im Stadion war. Einzelkritik. Ganz ehrlich, im Stadion kannst du ja besser einen Torwart beobachten als am Fernsehen. Sepp, ganz ehrlich, überragend der Mann. Eine Ruhe am Ball. Der kann Fußball spielen, der hat den Ball am Fuß. Wie oft war das, dass der sogar den Ball am Fuß hatte und sich gefühlt eine Minute Zeit gelassen hat und den Ball dann aber den Gegner hat kommen lassen und den Ball dann aber ganz sicher nach außen gespielt hat. Eine Strafraumbeherrschung vom Allerfeinsten, eine Präsenz vom Allerfeinsten. Also Mio wird schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meiner Meinung nach, natürlich ist es Mist, wenn ein Torwart durch eine Verletzung nach hinten geworfen wird. Total Mist, brauchen Sie zu verhalten. Aber die Partie in München ist ähnlich, im Tor kriegen wir 8 oder 10 Stück. Und jetzt die Partie live im Stadion, der strahlt so eine Ruhe aus, so eine Sicherheit aus. Und die Sicherheit hast du bei Mio leider nicht. Liegt wahrscheinlich auch am Alter und so weiter und so fort. Also super. Dann selbst, Entschuldigung, dass ich weiter...
Ja? Ich muss unterbrechen, die Diskussion würde ich super gerne mit dir aufmachen. Aber Trainer hat ja gesagt, keine Diskussion, Mio ist gesetzt. Also wird es da keine geben. Aber super, ich muss das einmal noch mal zu Ende reden. Fand ich auch, dass man, also man merkt es auch vom Fernseher, deswegen war es nochmal cooler aus Stadionsicht, dass es irgendwie mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Routine aussieht. Bei mir hat es immer so dieses Gefühl so, ja, okay, gut, der ist noch jung, gib ihm die Sachen, ne? Wir hatten über die hohen Bälle gesprochen, diese Unsicherheit, die mit schwingt. Da hat man schon gemerkt, dass er 2 Jahre älter ist und auch Estland natürlich knapp jetzt 40 Spiele bald gemacht hat. Ich glaube, mit den Nominierungen jetzt und auch natürlich gegen Real Madrid mal gespielt hat und gegen Barcelona, auch wenn sein Verein, glaube ich, abgestiegen ist letzte Saison und. Also, ja. Und das ist genau eigentlich diese Sache, finde ich, um das nochmal zu beenden, dieser aus meiner Sicht Fehler, der da war, weil der Mio war ja auch, der hat in Eindhoven gespielt, der hat gegen Amsterdam gespielt, der hat gegen Feyenoord gespielt und man saß dann halt einfach ein Jahr sinnlos auf der Bank. In dem Alter. Da hätte man halt auf jeden Fall den ausleihen müssen, um noch ein bisschen Konstanz reinzubringen. Aber aus meiner Sicht ist die Torwart-Diskussion erstickt, aber ich finde sie eigentlich gut und ich glaube, weil es ja noch ein paar schlechte Leistungen zeigen sollte, kann man sie auf jeden Fall in der Winterpause aufmachen.
Ja, wie gesagt nochmal, es tut mir leid für mich, weil er verletzt war. Ich weiß auch nicht, wie lange er noch verletzt bleibt. Auf jeden Fall, aber diese Ruhe, die er ausstrahlt, strahlt kein anderer aus. Strahlt er mir auch nicht aus, Entschuldigung. Also es war schon beeindruckend im Stadion, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dann, Sepp, gehen wir mal weiter. Ich war beim ersten Spiel von Koulibaly live im Stadion gegen Leverkusen. Wir sind jetzt, das war jetzt der 6. Spieltag, ne? Wir sind jetzt 4 Spieltage später. Sepp, ganz ehrlich, kam wohl am Fernseher auch so rüber, hat der Kumpel mir auch gesagt, mit was für einer Abgebrühtheit dieser 18-Jährige jetzt schon Fußball spielt. Man merkt, dass der Trainer ihm Selbstvertrauen gibt, wie abgebrüht er auch schon Kopfball in schwierigen Situationen zum Torwart zurückspielt, wie abgebrüht er in die Zweikämpfe geht, wie er den erfahrenen Stürmer sozusagen ins Ausdrängt mit dem Ball, auch passsicher auf einmal geworden ist. Also da war ich gestern mega überrascht. Und genauso mega überrascht war mein Sitznachbar im Stadion. Wir haben uns da ganz lange drüber unterhalten. Also was in den vom 2. bis zum 6. Spieltag aus dem Koulibaly geworden ist, was das zeigt, wenn einer Fußball spielen kann, wenn er Selbstvertrauen des Trainers ist, auch wenn er erst 18 Jahre ist. Ne? Also eine hundertprozentige Steigerung zum Leverkusen-Spiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du hast nicht mehr die Angst, wenn er den Ball am Fuß hat. Er ist auch zweikampfstark, er stellt seinen Körper rein, er ist kopfballstark auf jeden Fall. Okay, er hat nur einen linken Fuß, keinen rechten Fuß. Aber deshalb spielt ja der erfahrene Friedl dann rechts in der Innenverteidigung und er spielt links in der Innenverteidigung. Sepp, muss ich dich jetzt mit ins Boot nehmen, was du dazu sagst. Also auch wieder Stadionatmosphäre. Ich sehe es im Stadion.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich weiß nicht, was der Reporter auf Sky gesagt hat oder so, aber was der Junge sich gemacht hat in den 4 Spielen, Respekt.
Ja, also grundsätzlich ist das ja wirklich die herausragende Persönlichkeit bei den Jungen. Deutlich nochmal anders auch als Čović, der ja im Endeffekt schon vorher mittrainiert hatte. Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, er hat zwar trotzdem nochmal einen Fehlpass drin gehabt, aber in der Position, und wo der jetzt auch das nochmal gespielt hat und auch vor allen Dingen mit dem Bayern-Spiel, er war ja im Endeffekt in der Innenverteidigung und in der Viererkette fast der beste Mann, atemberaubend. Und du wirst ja als Abwehrspieler auch im Endeffekt dann eher in dem Alter dann immer noch besser, ja, weil du die ganze Sache hast. Ich fand, da gab es auch so Szenen, wo ich mir dachte, so, warum pfeift der Schiedsrichter faul? Da hat er das eigentlich aus meiner Sicht auch mit dem Körper sehr clever gemacht. Ich habe manchmal noch so ein Foul gegen ihn. Aber wie du sagst, also super. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der jetzt, wenn er das so weitermacht, du da gar nicht wechseln solltest. Da brauchst du jetzt auch keinen Stark unbedingt zu bringen, weil das bringt die jetzt nicht so weiter. Wie gesagt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Stark macht ja auch ein paar gute Spiele in der Saison, aber Thema ist da irgendwie jetzt auch nicht so, dass das so ein absoluter Super-Verteidiger ist und Pieper hat, glaube ich, nur einen Vertrag noch bis Ende der Saison. Ja, wenn wir auch mal sehen, wie es da weitergeht. Ne? Und
wir auch wieder
auch als Innenverteidiger demnächst sehen, falls er dann nochmal wiederkommt. Das dauert ja, glaube ich, dann bis November oder so.
Ja.
Aber ja, der ist eigentlich gesetzt.
Wer mir auch wieder sehr gut gefallen hat, war der Yuki auf der rechten Seite, der auch eine riesen Chance in der ersten Halbzeit hatte, den Schuss, den der Torwart super hält, auf jeden Fall. In Gladbach hat er auch schon eine super Chance gehabt, wo er einen Torwart anschießt, also auch defensiv sehr gut gestanden, fand ich auf jeden Fall, macht auch wieder ein richtig gutes Spiel. Ja, Friedl, ja, Durchschnittspartie, sage ich jetzt mal so, keinen großartigen Fehler gemacht, war okay. Agu auf der linken Seite, verletzt, ich bin mal gespannt, ich hoffe nicht, dass da wieder was mit der Portella-Sehne ist, wo er fast ein Jahr mit ausgefallen ist, ne? Weil da habe ich schon Angst gehabt, als er da gelegen hat. Mensch, Isaac Schmidt muss man sich echt gewöhnen, weil das ist so ein Flipper meiner Meinung nach, der auch mal total nervös am Ball ist, wenn er einen Ball am Fuß hat, finde ich auf jeden Fall. Kämpfer, ja, Kampf kann man ihm nicht abstreiten, aber ich glaube, ihm fehlt echt noch ein bisschen die Technik. Dann Stell kam, glaube ich, heute die Entwarnung, der ist ja gestern nach dem Spiel direkt ins Krankenhaus, auf jeden Fall, da soll irgendwas mit der Rippe gewesen sein.
Ja, aber, eine Rippenprellung und bei Agu meines Erachtens ist MRT erst am Montag, genau. Müssen wir mal gucken,
ja.
Das ist hier veröffentlicht.
Aber Stay,
noch mal reinschreiben, ja.
Stay auch nicht so sicher gespielt wie sonst, muss ich sagen. Hat viele Fehlpässe drin gehabt, was für ihn eigentlich nicht normal ist, sage ich jetzt mal so, ungewöhnlich. Ist der richtige Begriff, glaube ich. Aber durchs Kämpfen wieder ins Spiel gekommen. Lean, Dauerläufer ohne Ende, viele Bälle antizipiert. So, und jetzt kommt aber der nächste, über den wir reden müssen, Sepp Hürters. In Gladbach ein überragendes Spiel gemacht. Müssen wir uns absolut nicht drüber unterhalten. Mit der überragende Mann in Gladbach gewesen. Aber seitdem ist nichts mehr. Der hat mir gestern auch überhaupt gar nicht gefallen. Also der Kämpfer, ja, geht in die Zweikämpfe, er kämpft die Bälle, ja, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Nichts, dass das, also, wie gesagt, alles gut. Aber wenn er einen Ball am Fuß hatte, war es gestern leider richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der ist seit dem Gladbach-Spiel richtig abgefallen.
Aber da will ich direkt einhaken, du hast es sehr gut gesagt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du es so erwähnst. Ich fand jetzt auch, der war, weil es die letzten Spiele ist, ja ganz untergetaucht. Jetzt war der wieder so ein bisschen griffig, irgendwie in der Balleroberung, ja, im Pressing, teilweise, wenn wir das gespielt haben, prima, aber dann genau wie du sagst, dann kommt das, was manche kritisiert haben, der hat nur belgische und saudische Liga gespielt, Ball am Fuß ist dann irgendwie, ich warte, dabei gab es eine Szene auch in der, weiß ich nicht, 55. Minute, ganz grob, hatte jetzt noch mal im Kopf, wo der eigentlich dann mehrere Optionen hat und dann einfach nichts mehr macht, also sich falsch entscheidet, weil er einfach 3 Sekunden dafür braucht. Das ist in der Entscheidungsfindung schon, da reicht das Niveau gerade irgendwie nicht. Ne? Aber genau. Ganz komisch, ne? Diese Balleroberung funktioniert da gut, sozusagen Offensivpressing und dann, ja.
Also wieder, bin
Ball wegschlagen, angeblich die 2. gelbe Karte schon wegen Ball wegschlagen. Das sind natürlich auch unnötige, ja. Das ist irgendwie eine Marotte, der Grill auch nochmal eine nachher bekommen. Also, ich glaube, wir machen es ja 4,5 Jahre. Ich glaube, wegen Ball wegschlagen, das habe ich jetzt noch nie einen gehört, der zweimal eine gelbe Karte bekommen hat. In der gleichen
Sache. Bin ich bei dir.
Da passt es irgendwie nicht. Das ist so, ja. Aber jetzt will ich eine Sache noch draufsetzen, das kannst du aus dem Stadion sagen. Schon mal vorher geschrieben, ne? Aufstellung war ja dann sehr, sehr identisch zu davor, beziehungsweise 1:1 die gleiche, nur wir haben uns ja schon überlegt, ob der mal ein Boniface macht oder Kicktop oder ähnliches. Auf einmal hat den Romano in Sturm gesetzt und dann muss man ja sagen, was ist da los? Wir haben Kicktop, der sich extra nochmal in der U23 sozusagen ein bisschen fit macht. Wir haben Boniface, 40 Millionen Mann, 20% des gesamten Kaderwertes und keiner von den beiden wird als Mittelstürmer da angesehen. Und nachdem du den Grüll vorne hattest, den Justin vorne hattest, muss jetzt der Romano Spitze spielen. Also, ich fand, er hat sogar noch mal ganz gut immer noch ein paar Bälle gemacht. Er hat ja auch noch mal die Vorlage gemacht zu Jovic in der 82. Minute. Alles gut, ne? War jetzt wieder ein bisschen besser und aktiver. Aber irgendwas passt doch wieder nicht bei Werder Bremen, dass da sozusagen die Mittelstürmer alle auf der Bank sitzen und dann nach 2 Minuten spielen. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Und wir dann vorne so ein Roulette spielen zwischen unseren offensiven Mittelfeldspielern, die alle falsche 9 spielen müssen. Also da hat man mich, also das hat mich jetzt schon gewundert, dass jetzt der Romano auch nochmal als Spitze ausprobiert wird.
Ja, überspitzt gesagt muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Fakt, dass wir nur Umschaltspiel machen und deshalb spielen wir so. Ne? Also wir einen Boxstürmer wie ein Boniface, einen Boxstürmer wie Keke Top, hast ja nur, wenn du den Ball hast, über außen kommst und Flanken schlägst. Und danach ist das System ja gar nicht ausgelegt. Das System ist eigentlich nur an Umschaltmomenten ausgelegt. Mit einem Grüll vorne, mit einem Schmied vorne, mit einem Justin vorne und mit keinem festen Neuner. Und wenn ein Schmied Neuner spielt oder ein Justin Neuner spielt, dann weißt du, was das System hergibt. Und nochmal Justin, wie gesagt, nochmal. Wir beurteilen hier nur den Spieler. Wir beurteilen hier nicht den Menschen, Justin. Ich will es dir nochmal ganz klar sagen. Der ist auch so in einem Loch, der kommt aus dem Loch gar nicht mehr raus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei jedem Dribbling dribbelt er sich jetzt auch fest, der kriegt keinen Abschluss mehr. Erinnere dich an das Tor in Frankfurt, was er ja richtig gut macht, ne, am ersten Spieltag auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, seine einzig positive Aktion. An den Gladbach macht er ein Tor, Entschuldigung. Gladbach hat ja auch noch ein Tor gemacht, das war seine zweite positive Aktion. Aber sonst kommt von dem überhaupt gar nichts. Ne? Der steht in einem Riesenloch, aber in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal, ich drücke mich mal einfach so aus, Lieblingsspieler von Horst Steffen, ne? Der spielt immer. Egal, was der für eine Leistung bringt, der spielt immer. Und das finde ich auch wieder komisch an der Personalie. Nochmal, die Leistung des Menschen beurteilen, Leistung des Spielers beurteilen wir. Nicht wie der Mensch ist und so weiter. Und das ist zurzeit, finde ich, Sepp, und da lehne ich mich jetzt vielleicht für manche User richtig weit aus dem Fenster, für mich ist die Leistung nicht Bundesliga-tauglich, was der die letzten Spiele gezeigt hat.
Du merkst, ich muss ein bisschen überlegen. Ja, es ist schwierig. Ne? Wir sind ja auch damals ein großer Justin-Fan gewesen, als er von Dortmund 2 kam. Er hat ja auch super Spiele dann gezeigt, aber im Endeffekt ist er nach der Verletzung, das war ja damals im Februar, März, nie wieder zurückgekommen. Du hast es gerade beschrieben und bin ich bei dir. Fehlpässe, Stockfehler und so weiter, immer so die falsche Entscheidungsfindung, trotzdem immer im Einsatz, auch aufgrund der Schnelligkeit. Klar muss man sagen, Bangula ist jetzt auch nicht der sozusagen alles vom Himmel da schießt. Siehe den Stockfehler zum Beispiel in München, ne, wo der Ball 8 Meter weit wegspringt. Aber er macht halt seine Scorer, der schießt auch viele Tore sozusagen aus dem 16er, 18er Meter auch vom Tor. Führt die jetzt sozusagen die Tabelle ja auch deutlich an bei uns. Und beim Justin weiß ich auch nicht. Also ich habe es ja damals auch nicht verstanden. Der macht so ein super Tor gegen Frankfurt, dass du eigentlich das Selbstvertrauen da sein müsste. Und danach, wie du gesagt hast, spielt er die Sachen. Vielleicht ist es auch vorne nicht ganz klar, wie die spielen sollen, aber Das hast du gesagt, eigentlich nur Umschaltmomente. Und wir gehen ja dann beim Offensivpressing auch öfters mal vorne drauf, sie auch Puertas, und gewinnen den Ball. Aber weißt du, dann frage ich mich, also mir ist es trotzdem immer nicht klar, ich muss das nochmal aufmachen. Wieso bei dem Spiel gestern habe ich mich wieder gefragt, warum haben wir eigentlich Duxch verkauft, weißt du? Wir haben unsere Mittelstürmer spielen überhaupt nicht. Kicke top. Gehen wir beide d'accord, dass sozusagen Vorbereitung war nichts, aber der hat auch trotzdem gute Einsätze letzte Saison gezeigt. Der hat ja auch noch ein bisschen frischen Wind gegen Leverkusen reingebracht und so weiter und so fort. Und auch eigentlich ein Spieler noch mit Entwicklungspotenzial und so, der wird irgendwie gar nicht gesehen. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht trainiert er auch schlecht, wissen wir jetzt nicht genau. Boniface bringt ja auch viel mit und müsste ja wohl in der Lage sein, zumindest mal 45 Minuten zu spielen. Kann mir jetzt ja keiner erzählen, ja. Und macht er auch, hast du ja selber gesagt, ne, macht einen super Haken da. Und hat vielleicht nicht das Tempo, ja. Irgendwie bei dem Konter hatte ich so das Gefühl, wo ist noch einmal sein Tempo gewesen von früher. Aber nun gut. Ja, und wenn die Luft nicht reicht für 60 oder 90 Minuten, ist ja okay. Ja. Aber dieses, also mir fehlt jetzt bei Werder trotzdem wieder die Sache, was machen wir da in der Offensive? Das war immer so ein bisschen Stückwerk, ja. Also so hundertprozentig ist nicht so klar, wie man nach vorne kommt. Wir haben halt früh.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerpro. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Führt. Das war super, hatten dann noch Chancen und hatten hinten heraus super viele Chancen. Haben es gut verteidigt, aber ich glaube, eine andere Mannschaft mit einem besseren Kaliber vorne in der Offensive hätte auch 3 Tore gegen uns geschossen. Ne?
Ja, die Meinung hatte ich gestern Abend auch. Ja, definitiv. Ich habe auch gesagt, gegen eine andere Mannschaft aus St. Pauli kriegen wir auf jeden Fall ein Gegentor und dann geht das Spiel wahrscheinlich auch anders aus, definitiv. Weil, wie gesagt, sie waren überlegen, aber halt nicht die Torchancen großartig rausgearbeitet. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen.
Aber weißt du, deshalb, das ist ja, Mittelstürmer, das ist irgendwie so... Wenn wir noch gar keinen Mittelstürmer brauchen oder gar keinen wollen, warum holen wir dann einen? Weißt du, und dieses, wenn wir keinen brauchen, keinen Mittelstürmer, muss man aus meiner Sicht auch Marvin Duxch gar nicht verkaufen, weil was er wirklich gut machen kann, sind schon jemanden mal ausspielen, einen ausspielen und Pass spielen, ja?
Ja.
Also Pässe spielen, aus dem Stehgreif heraus, müssen wir uns nicht beschweren bei Marvin Duxch und Scorerpunkte. Also da hat er wirklich eine super Quote. Und für dieses Spiel, was wir gerade spielen, wo du eh keinen Mittelstürmer richtig hast, hättest du auch mit dem weitermachen können. Also irgendwie ist das so ein bisschen merkwürdig, was die jetzt da machen. Mir ist das nicht klar, was wollen die jetzt damit? Soll das jetzt nochmal ein bisschen fokussierter werden? Ist das wieder eine Phase, wo wir noch länger brauchen? Ich meine, wir sind froh über die 3 Punkte. Wir müssen natürlich gegen Heidenheim auch nachlegen, weil die sehr weit unten drin stehen. Aber ansonsten ist halt... Ist es irgendwie, ja, vorne ist das irgendwie nicht geordnet. Und wir haben oft, es ist gut, wenn wir, vielleicht war es im Stand auch so, wenn wir vorne so halbherzig draufgehen, haben wir riesige Abstände zwischen diesem Offensivpressing und der Abwehr. Weißt du? Das ist ganz schnell überspielt und wir laufen so in so einen halben Konter immer rein.
Ja, und das sage ich ja, eine clevere Mannschaft als St. Pauli macht ein Tor raus. Gestern war ja so, definitiv. Aber die haben es nicht gemacht. Aber unter dem Strich gesehen, Sepp, muss man ja ganz ehrlich sagen, die 3 Punkte waren immens wichtig. Die waren ganz, ganz wichtig. Also holst du da auch nur einen Punkt, bis bei 5 Punkte, guck dir die Tabelle jetzt an. Wir sind für Tabellen 12, habe ich gesehen. Der HSV durch seinen grandiosen Sieg ist immer noch ein Punkt vor uns auf jeden Fall. Krass, 4-0 gegen Mainz heute. Deshalb, der Sieg war richtig, richtig wichtig. Also ganz, ganz wichtig, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also egal, wie der zustande gekommen ist. Ja, wir im Nachbericht reden wir immer darüber, aber wie man so schön sagt, morgen redet ja keiner mehr darüber, wie der Sieg zustande gekommen ist. Wir machen es hier im Nachbericht. Und es war einfach nur aufgrund der Tabellensituation wichtig, dass du einen Gegner auf Augenhöhe geschlagen hast. Aber wie du schon gesagt hast, Heidenheim verliert heute auch wieder. Du musst natürlich in Heidenheim nachlegen. Du musst schon die 10 Punkte mit Heidenheim voll machen. Und danach, glaube ich, ist Mainz, Union Berlin, Mainz? Ja, Union Berlin ist dann, ne? Oder Mainz?
Union Berlin.
Also, die auch nicht gerade in Superlauf haben, sage ich jetzt mal so. Aufpassen vor Berg. Da ist ja wieder, wir sind ja schon viel zu viel wieder im Vorbericht. Wir bleiben ganz, in ganz kurzen Schritten. Jetzt ist Länderspielpause. Ich hoffe, Stay und Nagu können sich können fit werden. Und dann sehen wir weiter. Und in Heidenheim musst du natürlich mindestens einen Punkt holen, wenn nicht sogar 3. Ne? Das ist schon klar.
Vielleicht noch ein bisschen Statistik für euch. Ballbesitz laut Kicker 41 zu 59, also 41% für uns. Vier Ecken für uns, 0 für St. Pauli. Ist natürlich auch so ein Thema, dass wir bei den Ecken, wir haben es ja letztes Mal angesprochen, auch gegen Bayern, da kommt irgendwie noch zu wenig. Ja, da könnte man, Standards kann man trainieren, haben wir uns, erinnert mich ja wieder auch irgendwie an einen Podcast, wo wir das dreimal wiederholt haben, letzte Saison, glaube ich, oder davor, unter Ole Werner. Laufleistung so 2 Kilometer weniger, da sind wir jetzt auf jeden Fall wieder etwas besser. Wir hatten ja nochmal das Thema extra rausgesucht. Das müsst ihr euch wirklich mal angucken. Das ist wirklich extrem letzte Saison gewesen. Jede Niederlage mit weniger Laufleistung ging die einher. Aber alles gut. Haben halt die Tore gemacht. Und St. Pauli war jetzt einfach vorne dann doch zu schwach, Gott sei Dank. Aber die hatten auch, das war eine extreme Statistik, Scoop, die kann man jetzt nochmal sagen. Ich glaube, seit dem Aufstieg, das sind ja dann auch schon so 40 Spiele knapp, haben die nur ein Spiel mit mehr als 2 Toren Abstand verloren. Also man sieht schon eine Mannschaft, die sicherlich auch dann im Rückspiel nicht einfach zu bespielen ist.
Geile Statistik, hat mir gestern ein Kumpel am Telefon direkt nach dem Spiel gesagt. Das haben sie wohl auf Sky gesagt. Eine Werder-Statistik, ne, ich will jetzt nicht so eine Poli-Statistik rauskommen, sondern eine Werder-Statistik, die ich mega fand, Sepp. Seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga, ich bin jetzt das 4. Jahr oder 5. Jahr wieder Bundesliga, hilf mir kurz. 4. Jahr, ne?
4 sollten es sein, ne, ja.
Ja. Im 4. Jahr Bundesliga, das halte ich fest, haben sie auf Sky gesagt, nach einer 1-0-Führung von Werder hat Werder seitdem erst ein Spiel verloren. Fand ich mega, die Statistik.
Wie oft wir schon 1-0 geführt haben.
Ja, nein, aber ich meine nur damit, wenn wir 1-0 in Führung gehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir nicht verlieren, geschweige denn einen Punkt holen. Also in 4 Jahren nur ein einziges Mal nach einer 1-0-Führung nicht verloren. Einmal nur verloren nach einer 1-0-Führung. Ein einziges Mal.
Ja, aber es sind auch genau diese Sachen. Du weißt, du erinnerst dich, wenn wir jetzt noch ein bisschen abschwelgen, weil ja auch Länderspielpause demnächst ist, wie oft wir uns auch mal aufgeregt haben, weil wir dann Spiele auch bei Ole Werner dann immer noch mal im Aufholmodus waren irgendwie, ne? Auf einmal erst nach der zweiten Halbzeit ging es dann los, dann lag es 0-2 hinten, bist nochmal 2-2 drangekommen. Ich weiß noch an so viele Sachen, wo wir dann gesagt haben, boah, kann nicht sein, dann spielst du 2-2 und dann kriegst du nach 5 Minuten das 2-3 wieder gegen dich und dann verlierst du 4-2 und all diese Sachen. Aber diese Balance bei Werder ist halt immer noch so eine allgemeine Problematik. Gut, dass du jetzt bei 2 Spielen dabei warst, die 0 waren. Das war ja dann auch nochmal bei Zetterer, glaube ich, letzte Saison auch nochmal ganz gut, dass er doch bei den Weißen Westen einiges aufgeholt hat, durch einige Spiele. Aber es ist halt das A und O, hinten die 0 halten, weil vorne geht die Murmel öfters mal rein. Das funktioniert dann schon. Aber wie gesagt, auch gerade finde ich so Ecken, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Denkt auch bitte an Like und Abo, gerne auch eine Mitgliedschaft für den Kanal. Wer Lust hat, auch nochmal bei dem Community Day dabei zu sein, schreiben wir auch nochmal hinten rein, weil ich will das jetzt, ich sag's nochmal am Ende, aber wir werden jetzt auch mal eine kleine Pause machen, Länderspielpause und dann erst wieder für Heidenheim weitermachen. Und also gerne nochmal einfach eure Meinung da reinschreiben.
Apropos, du hast gerade einen guten Namen angesprochen, auch wenn es jetzt ein Werder Bremen Podcast ist, aber Thema Zetterer muss ich hier nochmal ansprechen, weil es ist ja, den haben wir verkauft für 5 bis 6 Millionen und der spielt in Frankfurt gar nicht. Jetzt spielt der Brasilianer, der aber in den letzten, was haben Sie gesagt, in den letzten 3 Spielen auch weit in 2-stellige Gegentore gekriegt hat. Ich bin mal gespannt, ob Zetterer jetzt eine Chance bekommt, weil nochmal für Menschen, Zetterer tut es mir leid, ne, der nach Frankfurt wechselt. Er kann Champions League spielen gegen Galatasaray, hat ein Tor gestanden, haben sie 5-1 gewonnen. Aber danach hat er nie wieder ein Tor gestanden. Wir haben die 6 Millionen gekriegt, aber für den Zetterer tut es mir leid. Nochmal, wir haben ja keinen Eintracht Frankfurt Podcast, aber ich wollte es nur nochmal ansprechen, dass der echt nach Frankfurt geht und bisher, seitdem der Brasilianer, der Santos wieder fit ist, kein Spiel mehr gemacht hat.
Ja, genau. War ja vorher so ein bisschen abgesprochen, aber mal gucken, ob die Eintracht dann noch ein DFB-Pokal-Thema aufmacht, 2. Runde oder so. Keine Ahnung. Ja, die Frauen haben es ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen zu den anderen Ergebnissen rüber, die Frauen haben es uns ja nachgemacht, haben 4-0 bei Bayern München verloren, wobei man sagen muss, ja, eigentlich eine passable Leistung, weil ja natürlich der FC Bayern da bei den Frauen auch mittlerweile Maß aller Dinge ist. Zwar jetzt, glaube ich, noch kein Rekordmeister, das müsste dann immer noch Wolfsburg sein. aber natürlich ein relativ starker Gegner. Dann müssen wir noch gucken, ich meine, auf die Regionalliga. Da war auch wieder ein Spiel, Lokalderby gegen Bremer SV. 3:0 in diesem Fall für uns. Also das sieht natürlich dann tabellarisch auch etwas besser aus. Da sind wir natürlich ein bisschen ein paar Plätze nach oben gekommen. Jetzt mittlerweile Siebter mit 18 Punkten. Ganz oben Oldenburg mit 30. Also die sind, ich gucke gerade hier nochmal drauf. Es sind sogar drei Mannschaften mit 30 Punkten. Jedelo 2, Tochtersen und Oldenburg alle 30 Punkte, also relativ gut. Und wir eher gesichert im Mittelfeld, würde ich sagen. Ansonsten, Scoop, glaube ich, haben wir es Dach und Fach. Es sind jetzt auch fast 30 Minuten. Gerne halt nochmal eure Meinung zum Spiel. Auch eure Meinung auch zu der Variante, finde ich, mit Romano ganz vorne in der Spitze. Waren halt vielleicht auch mal Boniface, weil irgendwie, Scoop, ich will den auch mal jetzt mal sehen, mal die ersten 60 Minuten, finde ich, ja. Wir haben uns ja dann auch darüber öfters schon mal unterhalten, über den Transfer an sich. Es ging ja gar nicht jetzt um den Spieler, sondern mehr über dieses ganze Transferthema, auch rund um Clemens Fritz. Und den muss man doch auch mal sehen, 60 Minuten, dass man den besser einschätzen kann, weil diese 10-Minuten-Einsätze bringen einen ja auch nicht weiter hier in der Besprechung.
Ich sage mich nicht zu, Sepp. Du kannst meine Meinung dazu. Also, wie gesagt, okay. das hat mir gestern nochmal. Es war nur eine Torchance, ja, aber es hat mir gestern schon wieder gereicht, dass er das Ding nicht reinmacht. Wie gesagt, nochmal, aber über Šović habe ich mich genauso aufgeregt, dass er das Ding nicht reinmacht. Deshalb, tut mir leid, Sepp, ich bin jetzt einfach so dreist, ich äußere mich nicht dazu.
Okay, aber hätte er sich auch gestern unsterblich machen können, gefühlt für die Fans im Stadion, wenn er das 2:0 macht und den Sack dazu schnürt. Vielleicht macht das
2:0 dann. Entschuldigung? Ich war nicht der Einzige. Ich habe von 2-3 anderen Fans beim Rausgehen leider auch gehört. Nee, nicht nur, dass sie mich wieder nur beschimpft. Von 2-3 Fans beim Rausgehen habe ich auch gehört. Ne? Kater 2.0. Jetzt wieder zu dir.
Okay. Gerne eure Kommentare darunter. Aber wie gesagt, wir müssen ihn mal auch 60 Minuten sehen, dass man den ansieht, dass man irgendwie, ja, eher die Frage auch grundsätzlich, schreibt gerne auch mal dazu was. Wie seht ihr das, dass Horst Steffen im Endeffekt mit einer falschen 9 dauernd spielt? Und wie unsere Mittelstürmer, selbst wenn sie jetzt nicht in der Topform sind, also dass wir einfach ohne Mittelstürmer spielen. Ja? Also wofür holen wir dann welche? Wie gesagt, und gerne auch nochmal einen Einwand, dann hätten wir auch Marvin Ducksch behalten können, weil gehaltsmäßig ist das ja ungefähr so das Gleiche gewesen. Ja, wie auch immer. Gerne eure Meinung. Wir würden uns dann erst im Vorbericht wiedersehen zu Heidenheim. Das heißt, wir machen eine längere Pause. Das passt auch ganz gut. Und der Scoop hat nochmal einen schönen Rausschmeißer für euch. Community Day, könnt ihr euch nur anmelden. Euch eine schöne Woche und ja, dann bis übernächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, mein Rollschmeiß, nochmal die Frage an euch, was ich machen muss, dass ich vom Werder zu den Spielen eingeladen werde, weil meine Statistik nochmal, 2 Siege, ein Unentschieden, 2 Spiele zu 0. Also, gebt mir einen Tipp, was ich da machen muss. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein
mein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdei. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls.
Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir.
Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.